Herzlich willkommen beim Podcast Patchwork-Geschichten. Dein Podcast für neue Familienmodelle nach einer Trennung für ein friedliches, verständnisvolles Miteinander mit Herz und Verstand für alle Familienmitglieder. Dieser Podcast soll eine Inspiration für dich und deinen Familienalltag sein und dir vor allem zeigen, dass du da draußen mit deinen Sorgen und Fragen nicht allein bist. Mit unterschiedlichen Perspektiven auf die Situation möchten wir zeigen, dass es mehr als eine Wahrheit gibt und es weniger um Recht und Schuld geht, sondern um Verständnis und Empathie. Mein Name ist Oliver Panzau und ich arbeite als Familien- und Vätercoach, Trainer und Speaker in Bargteheide bei Hamburg und lebe seit 2017 in einer siebenköpfigen Patchwork-Familie. Und ich mache diesen Podcast gemeinsam mit meiner wunderbaren Kollegin Katharina Grünewald. Sie ist Patchwork-Familientherapeutin, Autorin und so vieles mehr und wohnt und arbeitet in Köln und lebt selbst in einer sechsköpfigen Patchwork-Familie. Alle Angebote von uns findest du in den Shownotes. Und nun viel Spaß beim Zuhören.
Hallo, liebe Katharina.
Hallo, Oliver. Schön, dich zu sehen.
Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Ich hoffe, bei bester Gesundheit und frohem Gemüt.
Ja, ich bin noch ein wenig euphorisiert, ehrlich gesagt. Wir hatten gestern unsere erste Veranstaltung hier in unserem Loft, und zwar zur OB-Wahl hier in Köln. Und das war echt richtig aufregend, spannend und es hat gut funktioniert.
Das ist doch schön. Das heißt, eigentlich bist du fix und fertig oder ist die ganze Last noch gar nicht so abgeführt? Ich kenne das so, wenn man so eine Veranstaltung hat, dann fällt dir die ganze Last danach ab. Ja. Und der Tag danach, das ist eigentlich so, wo man sagen könnte, alles klar, ich lege mich mal in die Ecke.
Ja, einerseits, andererseits schwebe ich noch so ein bisschen. Und
ach, wie
das
schön.
Nehme ich jetzt mit. Ja.
Das ist doch super. Dann nehmen wir diesen Schwebezustand mal mit in unsere neue Folge.
Wie geht's dir denn?
Ach so. Ja, mir geht's ganz gut. Ich weiß nicht, ob man das meiner Stimme anhört. Ich habe zu einem Überfluss, ich bin ja in den letzten Zügen hier mit meinen Vakopet-Schuhen, also mit meinem Achillessehnenriss und habe jetzt noch irgendwie so eine Art Erkältung dazu bekommen oder irgendwas. Also ich habe da irgendwie Halsschmerzen und ich sagte, keinen Bock. Aber ansonsten geht es mir ganz gut. Ich nehme es, ich trage es mit Fassung.
Dass die Stimme hält jetzt für
genau,
dich.
Das habe ich auch. Wasser steht auf meinem Schreibtisch. Insofern, das sollte passen.
Okay.
Gut, starten wir durch. Und
sehr
zwar
gern.
Mit einer sehr ausführlichen Nachricht, einer E-Mail von Anna. Anna ist 39 und ist seit 4 Jahren mit David zusammen. David ist 40 und beide bringen Kinder mit in die Beziehung. Mhm. Anna lebt das Residenzmodell mit Markus, dem Vater von ihren beiden Kindern, die bei ihr leben. Felix ist 10 und Lina, die ist 12.
Mhm.
David wiederum, der ist getrennt von Eva. Und die haben 2 Kinder, auch Junge und Mädchen, und zwar Jonas, der ist 11, und Clara, die ist 13.
Okay, Clara.
So. Während es bei Anna und Markus ganz gut läuft vom Rhythmus her, ist es bei David ein bisschen anders. Also David und Anna leben zusammen.
Mhm. Seit gut. Seit wann?
Bitte?
Seit wann?
Seit gut 3 Jahren.
Okay.
Genau, sie haben sich gemeinsam, sie leben in einem Haus. Und zwar in dem Haus, wo Anna vorher gelebt hat, auch schon.
Mhm.
Und David hat Markus ausbezahlt, das kann man so sagen. Ne? Das heißt, er ist praktisch überschriebener Eigentümer mit von diesem Haus. Also die haben sich beide schon sehr committed, was ihre neue Beziehung angeht. Und ihr Wunsch ist eigentlich auch so eine richtig schöne, bunte Patchwork-Familie zu formen. So war es auch am Anfang. Die waren ein großer, bunter Haufen. Ich glaube, genauso, wie sie es sich vorgestellt haben, vor allem Anna, sie ist ja diejenige, die erzählt, weil es eine große, bunte Familie war. Die Kinder vom Alter, die passten auch oder passen gut zusammen, haben sich gut verstanden und hatten jede Menge Spaß. War turbulent, nicht immer einfach, aber haben es sehr genossen. Und sofern du jetzt keine Fragen mehr hast zu der Familienkonstellation, würde ich mit dem Anliegen loslegen.
Ja, es rattert so ein bisschen in meinem Kopf. Also erstmal hört sich das ja alles schön an. Also und die Kinder von Anna sind jedes zweite Wochenende bei Markus. Und dann wäre noch die Frage, wie lebt David mit seinen Kindern? Also haben
Genau.
die auch freie Paarzeit am Wochenende und oder wie ist das geregelt?
Ja, wie sie von Anfang an gelebt haben, das wissen wir gar nicht so genau, also welches Modell sie hatten, sondern Anna erzählt eben aus der heutigen Perspektive und wie sie sich entwickelt hat, weil da auch irgendwie das Problem liegt. Im Moment sind Jonas und Clara sehr selten da. Alle 4 bis 6 Wochen, wenn überhaupt, und dann auch immer nur für ein paar Stunden am Nachmittag. Hintergrund
Okay.
ist, dass, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, dann ist es so, dass die beiden, also Eva, die wohnt zwar noch in der Nähe, sie kommt ursprünglich, also sie kommen beide, übrigens David und Eva, ursprünglich aus Polen. Das ist deswegen vielleicht auch wichtig, weil Eva dort auch Familie hat und ihr neuer Partner auch in Polen lebt.
Ah, okay.
Das heißt, Evas Lebensmittelpunkt ist irgendwie, das auf die Reihe zu kriegen mit David und den Kindern und gleichzeitig ihren neuen Partner regelmäßig in Polen zu sehen. Und Eva, so hat sich das eben entwickelt. Deswegen, warum sehen die sich jetzt nur noch so selten? Am Anfang war es eben
Weil die
regelmäßig.
Kinder immer mit nach Polen müssen.
Nee, müssen sie nicht tatsächlich. Somit zumindest erzählt es Anna. Es ist eher so, David hat leider kein Sorgerecht für die Kinder. Und deswegen sind ihm auch irgendwie die Hände gebunden, was das Umgangsmodell angeht. Denn sie haben an eine Beziehung irgendwie geglaubt, dass das so funktioniert. Und jetzt, wo sie vom Familiengericht waren, also es war auch tatsächlich so, dass es strittig war und er sich nicht einklagen wollte, aber eben seiner Verantwortung nachkommen wollte und nicht verstanden hat, warum Eva die Kinder immer mehr zurückzieht, alles kontrollieren wollte, so erzählt es eben Anna, und praktisch er immer weniger Betreuungszeiten hatte und hat dann schnell festgestellt, dass da rechtzeitig wenig zu tun ist, sofern er kein Sorgerecht hat. Wurde relativ schnell entschieden. So, die Kinder waren jetzt regelmäßig oder haben bei der Mutter ihren festen Lebensmittelpunkt. Dann wird es auch so bleiben und nicht ein anderes Modell gewählt. Und sie hat laut Anna mit ihrer Familie, also es ist auch ein Großteil der weiblichen Familie anscheinend im Hintergrund, Oma, Tante, die das Ganze mit beeinflussen. Insofern, dass wann immer die Kinder bei David waren oder David und Anna, es so war, dass sie immer erreichbar sein mussten, ob am Wochenende oder im Urlaub, sie immer vorgegeben hat, wie lange sie irgendwo bleiben können, was sie machen müssen, wie sie sich zu verhalten haben. Ohne auf Details einzugehen, sind sie den Weg wohl mitgegangen, um der Gefahr zu entgehen, dass sie noch weniger Kontakt zu den Kindern haben, was im Endeffekt aber trotzdem passiert ist. Das heißt, sie hat immer mehr bestimmt, was sie dürfen und was nicht. Insofern kann man vielleicht sagen, ohne dass ich es jetzt eben genau weiß, wir reden vom Loyalitätskonflikt, so dass irgendwann die Kinder auch gesagt haben, wir wollen gar nicht zu dir. Genau. Und insofern hat sich das so entwickelt, sehr ja, sehr zur Traurigkeit von allen Beteiligten, weil sie am Anfang so schön gestartet sind, so wie sie es vorgestellt haben und im Moment eben unglaublich viel Stress, Trauer da ist, bestimmt auch Wut, aber so wird davon jetzt irgendwie erstmal nicht erzählt. Und die Frage ist eben von Anna, weil Anna schreibt uns ja, wie das ganz häufig ist, weil sie praktisch ja das zusammenhalten möchte und sagt, hey, mein neuer Partner ist total traurig, was können wir tun, dass wir wieder zurückkommen zu dem, wie es eben vorher war, und Glück in unsere Familie holen. Denn dazu kommt eben, dass die Kinder, wenn sie denn da sind, deren jetziges Familienleben komplett durcheinander wirbeln, weil dann alles praktisch auf die beiden Kinder aufgemünzt wird, ausgerichtet wird. sie mehr oder weniger nicht beachten und sie sich dann zurückgesetzt fühlt. Dabei möchte sie doch so viel Liebe geben. Sie möchte, dass es so ist wie vorher am liebsten. Und das wird es aber nicht. Dazu kommt eben noch eine sprachliche Barriere, denn um ja, diese Gemeinschaft irgendwie noch enger zu machen, ist es so, dass David mit seinen Kindern, wenn sie denn da sind, in der Muttersprache spricht, das heißt, sie sprechen Polnisch, was kein anderer in dem Haushalt versteht, grenzen sich damit ab, aber das ist etwas irgendwie wie deren Geheimsprache, was die Kinder dazu bringt, dass sie es schön finden. Ich glaube, David ist da, ohne schon zu viel zu erzählen, echt so verzweifelt, dass er eben alles machen würde, um die Zeit so gut es geht zu genießen. Und da sie eben merken und auch von anwaltlicher Beratung her wissen, sie können da nicht wesentlich mehr machen, was dieses Umgangsmodell angeht, sondern nur hoffen, ist es eben so, was können sie eben tun? Dazu kommt, das kann ich vielleicht auch noch sagen, so hat uns das zumindest Anna geschrieben, dass Eva gar nicht so nah an den Kindern ist. Also sie hat ja ein großes Netzwerk an Betreuungsmöglichkeiten. Das heißt, wenn immer sie in Polen ist bei ihrem neuen Partner, kommen die Kinder gar nicht mit oder selten mit. Also sie kennen den neuen Partner gar nicht so gut, weil sie dann bei der Familie bleiben, oder auch ganz häufig dort praktisch untergebracht werden. Es geht laut Anna eben Eva vor allen Dingen darum, die Kinder für sich zu haben und nicht abzugeben. So wirkt es auf sie. Und dann noch abschließend, Anna und David wurden beide von ihren Ex-Partnern oder Partnerinnen verlassen. Und nicht sie haben diesen Weg gewählt, was jetzt auch vielleicht die Ersten gleich sagen, ja toll, ihr habt, ne, die neue Beziehung irgendwie. Und vielleicht möchte sie da was schützen. Dem ist nicht so.
Ach Mensch, ja. Also vielleicht erstmal vorab, solche Fälle, die es ja leider auch nicht allzu selten gibt, die sind wirklich tricky, weil da gibt es keinen klaren Weg. Und wenn wir hier gleich uns da hineinversetzen, dann ist das ja, dann ist das ein Versuch, einen Weg da zu fühlen, zu spüren, zu gehen. Und gleichzeitig, gerade wenn Jugendamt, Familiengericht und jetzt hier noch eine andere Kultur und Familie alle mit drin sind, dann ist das so verstrickt, dass es uns nicht gelingen wird, das genau zu treffen. Also das würde ich vielleicht mal schon vorab sagen, dass das, also meiner Erfahrung nach, richtig kleinschrittige Prozesse sind. Also wenn ich die hier in der Praxis habe, dann muss man viel ausprobieren, wieder reflektieren, gucken, wo sind die Grenzen, wo sind meine eigenen Grenzen, wo setzt jetzt das Familiengericht oder wie kann man, gibt es da eine Änderung beim Jugendamt, kriege ich da noch was irgendwie geregelt, kann ich eine Patentante, wie auch immer. Es gibt so viele Faktoren, die damit reinspielen und da muss man wirklich kleinschrittig vorgehen. Was wir hier aber leisten können, ist jetzt mal so ein Szenario, uns da an der einen oder anderen Stelle hineinzufühlen. Das also nur mal vorab, dass es bei solchen Fällen wichtig ist, auf das eigene Bauch, ich meine, ist sowieso grundsätzlich wichtig, aufs eigene Bauchgefühl zu hören. Und das, was Expertinnen sagen, was in Ratgebern steht, also auch das, was wir sagen, wirklich noch gut mit dem eigenen Bauchgefühl zu prüfen ist. Und das eigene Bauchgefühl geht immer vor.
Ja, das ist okay. Dann würde ich sagen, weil es ja so komplex ist und eben auch sehr emotional, würde ich sagen, fangen wir aber ganz klassisch an, dass wir mal mit den Rollen anfangen und gucken, arbeiten wir uns vor.
Ja. Willst du mal mit David anfangen vielleicht?
Gerne. Weil ich natürlich dieses Problem nicht aus eigener Erfahrung nicht wirklich kenne, also nicht in dem Maße, aber die Angst davor kenne ich selber sehr gut und mit dieser Angst leben so viele Väter und es gibt noch wesentlich mehr, die auch genau das eben erleben, weil wir auch, ja, so wie unser System aufgebaut ist, eben Kinder, sagt man es ja auch ganz häufig, eher zur Mutter gehören, in Anführungsstrichen, ja, in Anführungsstrichen, und praktisch dann bei der Mutter sind, wobei die Zahlen natürlich, die nackten Zahlen eben auch zeigen, dass so wenig Väter eigentlich auch zahlen leider und ihre Verantwortung nicht wahrnehmen. Aber natürlich die, die zu mir kommen, um auch dann betreut beziehungsweise beraten zu werden, das sind eben meistens die, die eher das Gefühl haben, genau wie David jetzt hier, was kann ich eigentlich tun? Ich bin ohnmächtig, ich bin verletzt und ich komme nicht weiter. Und dieser Zwiespalt beziehungsweise diese Ohnmacht und diese ja, auch dieses Gefühl, glaube ich, was viele Männer nicht kennen. Ich will jetzt da nicht politisch werden, aber dieses, wir sind es eben gewohnt, oder so kann ich ihm sagen, auch in dem Fall, irgendwie immer voranzukommen, Lösungen zu finden. Und wenn ich erstmal keine habe, dann finde ich die Mittel, nämlich finanziell, oder versuche mit anderen Dingen, häufig ja auch leider mit Macht oder irgendwie Machtworten oder irgendwie mit anderen Dingen an mein Ziel zu kommen. Das ist leider ja irgendwie was sehr Männliches. Und das ist eben das, was man hier eben erlebt und was ich auch als David hier erlebe, dass ich ja eigentlich den Wunsch habe, hey, ich glaube an unsere Liebe, sie zerbricht und ich möchte einfach nur für meine Kinder da sein. Und Kinder brauchen ihren Vater. Und ich nehme diese Verantwortung wahr. Ich möchte für sie da sein. Ich stelle mein Leben darauf ein. Du hast dich getrennt. Und natürlich brauche ich das auch. Ja, ich brauche das für meine Sehnsucht nach Familie. Das gibt mir Geborgenheit. Das ist auch völlig okay. Aber ich möchte die Verantwortung wahrnehmen. Und du erlaubst es mir nicht und stellst dich damit über mich. Du bestimmst, du kontrollierst. Und das zermürbt mich so sehr. Und was das Einzige, was ich machen kann, ist versuchen, irgendwie, ja, rechtmäßig oder gerecht für Gerechtigkeit zu sorgen. Und Recht ist nicht immer Gerechtigkeit.
Ja.
Und das macht mich fix und fertig. Und schön, dass wir, weißt du, das Tolle ist, ich habe Anna an meiner Seite und wir hatten eine tolle Vision. Und ich kann mir vorstellen, wie großartig das eben war, wenn man in dieser Trennung war, man wurde sozusagen getrennt, man ist in der Opfer Position eher und dann findet man jemanden und kann so etwas Schönes aufbauen und man merkt, boah, das funktioniert so toll und die haben so viel Spaß und es ist wuselig und wenn ich schon durch diese Trennung muss, dann ist doch jetzt das Glück auf meiner Seite und ich kann sowas Schönes erleben. Und von da kann es doch eigentlich nur besser werden. Und dann beginnt irgendwie der Teufelskreis und irgendwie diese Talfahrt und sie hört irgendwie nicht auf. Und ich klammer mich an diesem Strohhalm, dass sie irgendwann und irgendwie kommen. Und da brauche ich bitte das Verständnis von dir, Anna, dass egal was ich machen muss, egal was passiert, wenn sie denn kommen und wenn sie sagt, morgen kommen sie, oder wenn du sie morgen um 4 Uhr nicht abholst, dann kommen sie gar nicht, oder was auch immer, dass ich natürlich sofort alles stehen und liegen lasse und losfahre oder sie hole oder wir alle unsere Pläne bitte umstellen, weil ich habe sie nur diese 2, 3 Stunden dann in 4 bis 6 Wochen und das möchte ich alles zurückstellen für diese Zeit, um der Papa zu sein oder irgendwie ihnen diese Hoffnung zu geben oder das zu zeigen, wer ihr Papa in Wirklichkeit ist, weil auch ich natürlich spüre, dass sie womöglich was anderes erzählt bekommen zu Hause und das ist ja noch die nächste Gemeinheit und dass ich eben das nicht richtig stellen kann, weil ich weiß, dass das nicht gut tut, dass meinen Kindern das nicht hilft, wenn ich jetzt anfange, dagegen anzureden und sie auf meine Seite ziehe, sondern einfach nur die Zeit zu genießen. Ja, und da, ich glaube, man hört es mir auch an, dieser Schmerz, diese Ohnmächtigkeit, diese Ohnmacht ist einfach raubt mir sehr viel Lebensenergie und die Freude eigentlich an dem, was wir eigentlich zu viert haben sollten im Moment.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Wenn ich mich nochmal in David, was mir so ein oder was ich so spüre, ist tatsächlich aber auch so ein so eine Ohnmacht und eine Ergebenheit, dann mich zu fügen. Das finde ich als, also wenn ich jetzt David bin, zwar selber komisch, aber ich hänge total am Hebel von Eva, meiner Ex-Frau, oder mittlerweile ja auch am Hebel besonders von Clara und auch Jonas. Also, aber irgendwie ist das mit den Frauen echt komisch, weil ich muss mich immer fügen, was die sagen. Also die sind einfach eine absolute Orientierung für mich, wie so ein Leuchtturm, wo ich so rein muss. Und da komme ich nicht gegen an. Und wenn ich meine Kinder nicht aufgeben will, dann muss ich tun, was von dieser Seite gefordert wird. Und das ist ja eigentlich das, was du auch sagst, aber diese Ergebenheit, die, ja, die lässt mich selbst erschrecken. Und wenn ich jetzt die Rolle mal tausche, also ich finde, in dem Fall, sollten wir auf jeden Fall auch mal die Rollen von Jonas und Clara mit einbeziehen. Aber bevor wir das machen, vielleicht, möchte ich da gerne als Anna, weil da spüre ich auch Impulse. Weil ich bin ja eine Frau, die liebt David. Und ich bin es wirklich, ich finde es richtig klasse, dass wir da so angetreten sind, eine bunte Patchwork-Familie gestalten. Und das ist voll in meinem Sinne. Und ich habe größtes Verständnis für die Kinder, für David und mache wirklich viel mit. Was mich wütend macht. Und das merke ich vor allen Dingen richtig, ist diese absolute Ergebenheit diesen Frauen gegenüber auf der anderen Seite. Und das ist auch was ich zwar verstehe und gleichzeitig nicht komplett mittragen kann. Es braucht Grenzen. Wenn wir zu viert sind und was einen Urlaub geplant haben, dann brauche ich die Sicherheit, wir machen das jetzt so, wie wir es geplant haben. Wir können gerne Urlaube planen, wo es Flexibilität gibt, wo es schön ist, wenn Jonas und Clara dazu kämen. Oder wir auf diese Unberechenbarkeit von Eva eingehen und uns darauf einstellen, dass der Reisepass fehlt, dass die richtigen Klamotten fehlen oder wie auch immer, und dann improvisieren. Es geht nur nicht grenzenlos. Es braucht Anker, wo ich mir meiner sicher sein kann und auch meiner Liebe zu David und dem geschützten Raum.
Ja, finde ich ganz spannend, die Perspektive, weil ich bei Anna tatsächlich vor allen Dingen Schmerz spüre, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch, also das, was dahinter steckt, weißt du, dieses, was du jetzt beschreibst, ist das, was eigentlich, was sie sich wünscht und vielleicht nur nicht so deutlich aussprechen kann. Denn wie sie es erklärt und was sie alles wahrscheinlich mit initiiert hat, ob es jetzt eben die Gerichtsverhandlungen sind, ob es Versuche sind bei Familienhilfe, Jugendamt, kann ich mir gut vorstellen, dass alles Anna mitgetragen hat und das alles mitmachen wollte, in der Hoffnung, dass es eben gut wird. Sie hat sich praktisch selber hinten angestellt, um das zu retten, um David zu retten, um es irgendwie gut zu machen. Und das hat halt nicht geklappt. Und hat sich dabei im Grunde selbst verloren. Denn das Ergebnis ist, dass die Kinder sie nicht sagen, sie kommen nicht, weil sie da ist. Sie praktisch am Stock geht, so, also gar nicht mehr kann.
Ja.
Und nicht das spürt irgendwie, das, wie du jetzt eben sagst. Und dann ist es jetzt zwar so, und das ist super traurig, und lass uns was draus machen. Aber eben dann, dass David alles stehen und liegend lässt, wenn die ihm kommen, das ist so, habe ich doch auch gemacht und irgendwie funktioniert das so nicht, ja. Also deswegen, ich habe ja trotzdem, wir müssen irgendwie aufeinander achten
Ja.
und Grenzen setzen. Und da bin ich voll bei dir, auch im Hinblick darauf, wenn David eben überlegt, auch wenn der Schmerz noch so groß ist, ist es so wichtig, diese Grenzen zu setzen. Und auch da eben zu probieren. Und das ist jetzt natürlich wahrscheinlich einer dieser Punkte, wo du sagst oder viele Zuhörerinnen sagen, ist das der richtige Weg? Weil die Angst da ist, was passiert, wenn ich das mache? Wenn ich sage, wir fahren dann in Urlaub, wenn die Kinder dann nicht können, dann sind wir eben im Urlaub. Und
Also,
ja, oder wenn du,
ja.
wenn ich kann an
Ja,
dem
lass uns
Tag
da mal
nicht,
gerne so ein
ne?
bisschen in Dialog
Ja.
gehen. Das finde ich ganz spannend, weil ich würde, ich verstehe das gut und ich würde sagen, wenn wir einen Urlaub planen mit den Kindern, 3 Wochen in den Sommerferien und die können aber genau die anderen drei und wir modeln alles von mir aus nochmal um und dann haben wir alles so festgelegt und dann geht es doch genau wieder andersrum. So ist es ja oft, dieses Unberechenbare. Ab einem bestimmten Punkt würde ich sagen, es bleibt so. Und das, also was passiert, ist dann, die Kinder können nicht mit und schimpfen und wie auch immer. Und gleichzeitig ist da von Anna und David eine Haltung notwendig, eine Liebeshaltung, dass dieser Raum ein Herzensraum ist, ein Liebesraum, wo jetzt die Liebe fließen kann und generiert werden kann. Und dazu sind Jonas und Clara herzlich eingeladen. Wenn sie nicht können oder das aus diesen unberechenbaren Wechseln und so weiter jetzt so passiert ist, dass sie nicht können, ist der Liebesraum trotzdem wichtig, dass Anna und David den halten, damit die Liebe sozusagen so weit geschaffen, generiert werden kann, damit sie einen Sog ausüben auf Jonas und Clara. Und Jonas und Clara irgendwann sagen, wir wollen aber mit. Mama macht das möglich. Ja, also ich würde es genau umdrehen. Also nicht so sagen, okay, wann könnt ihr, wann wollt ihr, wann geht es eventuell dann diese alle 4 bis 6 Wochen ein paar Stunden, sondern es muss sozusagen etwas passieren in dem Haus von David, was einen Sog ausübt auf Jonas und Clara. Und was das ist zum einen eine Liebe und das glaube ich, also eine Bestätigung für diese Liebe zwischen Anna und David kriegen sie eigentlich, wenn es jetzt in letzter Zeit schwieriger geworden ist mit Eva, weil vielleicht war es ja auch Evas Entwurf, Lebensentwurf, genau so zu leben, wie David jetzt mit Anna lebt. Und dann gibt es halt Menschen, die das nicht ertragen. Und dann, wenn ich das nicht haben kann, dann sollst du es auch nicht haben. Also enthalte ich dir die Kinder vor. Es ist, ich glaube, natürlich eine viel zu kurz gedachte Strategie, aber oftmals eine verkehrte Liebesintervention.
Dass du im Grunde denkst, Eva möchte David nicht erlauben, auch obwohl sie ihn verlassen hat, wieder glücklich zu sein.
Ja.
Weil sie hat ja jetzt auch nicht das große Glück. Sie hat zwar jetzt jemanden wieder gefunden, aber dass du jetzt hier heile Familie spielst, erlaube ich dir nicht. Also im Sinne von, weil es sie so zu sehr schmerzt. Das ist irgendwie ein alter Schmerz,
Ja,
was auch immer. Ne?
genau. Ja,
Okay.
genau.
Ja.
Also das ist eine Sache. Und wenn das so ist, dass da alte Kränkungen, alte Sehnsucht, unerfüllte Sehnsüchte bei Eva eine Rolle spielen, dann ist das natürlich eine Frage, wie inwieweit kann David da noch drauf einwirken, indem er sagt, hey Mensch, ich verstehe dich und ne, lass uns doch gemeinschaftlich hier gucken, dass wir unseren Konflikt, den wir damals hatten, den wir heute haben, nicht auf die Kinder übertragen. Also das ist tatsächlich die Stelle, wo es sich lohnt, immer wieder rein zu investieren. Und das ist das, wenn ich am Anfang gesagt habe, kleinschrittig und sehr viel auf der Suche nach Zugangswegen. Das ist der Hauptpunkt. Wie kann ich eine Elternbasis hinkriegen, wo die Eltern es den Kindern ermöglichen, unbeschwert von Mama zu Papa zu gehen?
Ich find das einen sehr guten Ansatz, weil ich ihn auch immer grundsätzlich pflege und ich habe nun wirklich, ich habe auch echt viele schwierige Fälle und wo. Und habe das auch schon in Gruppen miterlebt und wo Menschen, also Männer, Väter, wirklich sich in ihr Schicksal gefügt haben und entsprechend ihr Weltbild auch danach prägen und es immer wieder bestätigen. Also Frauen sind schlecht, beziehungsweise alle sind so. Alle Mütter, die sich trennen, sind so und bleiben dann auch da, weil irgendwann nistet man sich dann da ein und kann besser damit leben, mit Gleichgesinnten in diesen Tiefen zu bleiben. Und deswegen, ich halte das für grundsätzlich keine gute Option, weil es einfach an Lebensqualität nimmt. Und insofern finde ich das immer gut, Angebote zu machen und da rauszukommen. Die Frage ist nur, ob es der richtige Zeitpunkt ist, weil ich habe im Moment das Gefühl, sind an einem Wendepunkt, wo sie so viel investiert haben und gutmütig waren und was Gutes machen wollten, dass die Energie dafür im Moment fehlt. Deswegen würde ich hier auch sagen, es ist etwas Gutes, was man immer machen kann, immer wenn er die Energie spürt und frei hat, auf sie zuzugehen, wenn er merkt, es ist ein guter Moment und das zu machen, weil er das gerade spürt. Dann würde ich es tun. Gleichzeitig wollte ich eben, was du eben gesagt hast, nochmal insofern stärken, dass, also nochmal wiederholen, nämlich, wenn sie dabei bleiben und sich dem fügen, was ihnen vorgegeben wird von Eva, bestätigen sie für die Kinder genau das Verhalten, was Eva ihnen sozusagen einpflanzt. Also, Eva, beziehungsweise Anna, ist zunehmend gestresst. Immer wenn sie kommen, ist sie gestresst, weil alles so bleibt. Sie setzen keine Grenzen. Das heißt, ihr Nervensystem wird ja dann auch sofort immer in Alarmbereitschaft und sie möchte nett sein, zuvorkommen, weiß aber, die wird abgelehnt, wie auch immer. Denn dann spürt sie natürlich auch diese Ablehnung, weil immer alles gleich abläuft wie vorher. Sie kann praktisch diese Liebesenergie gar nicht erzeugen. Und David wahrscheinlich irgendwie, der als schwacher Vater bestimmt dahingestellt wird, nämlich der will euch gar nicht sehen, beziehungsweise hat keine Zeit für euch, beziehungsweise macht das und das, wirkt genauso, indem er eben ja auch so der Bittsteller ist und dann eben entsprechend keine Zeit hat. Und dann, im Grunde bestätigen sie das und die Kinder werden praktisch dann, mir fehlt das richtige Wort dafür, ich will instrumentalisiert, aber es ist halt so, dass sie das weiterplappern, was sie eben vorgesagt bekommen. Sie erleben nichts anderes. Das heißt, um eine neue Energie zu erzeugen, gilt es sowohl für Anna als auch für David, das wollte ich hier nochmal sagen, dazu ihren eigenen Weg zu gehen. So schwer es eben auch ist, um da rauszukommen, muss David sagen, wie wünsche ich mir das? Nämlich Klarheit, ja, faktenbasiert, mit Liebe und wie auch immer, mit Liebe, aber auch Grenzen setzen. Und so das zu leben, sich darauf zu konzentrieren, auch wenn es schwerfällt, weil es bedeutet, mich loszulassen. Ich lasse meine Kinder nicht los, in dem Sinne, aber ich biete ihnen das, was ich leben möchte und verharre nicht in dem Alten und lass mich von anderen leiten. Ich komme zurück in die Selbstwirksamkeit. Das kann ich nämlich beeinflussen. Wie möchte ich leben, das Beste daraus machen und einladen? Und das ist, glaube ich, was du meintest, diesen Sog erzeugen, weil sie dann auch gefährlich natürlich, weil sie wachsen jetzt zu viert zusammen und dann kommen die anderen dazu. Das fühlt sich für die natürlich komisch an, aber sie entsprechen ja auch dann willkommen zu heißen. Aber erstmal die Energie zu erzeugen und zu sagen, schaut mal, was wir hier haben. Und wir machen es schön, aber zu den Bedingungen, wie es eben in unserer Familie ist und nicht zu Evas Bedingungen.
Ja, das finde ich genau richtig. Würde ich genauso sehen. Und da vielleicht jetzt nochmal zur Verstärkung die Perspektive von Clara, also die 13 Jahre alt jetzt ist und die ich irgendwie total stark spüre. Weil wenn ich mich in Clara hineinversetze, dann habe ich eine starke Mutter, die weiß, was sie will und die auch das Sorgerecht für mich hat und auch nicht an Papa gibt, weil der nicht zuverlässig oder wie auch immer, was da war, also nicht hergibt. Und ich habe eine starke Oma, die weiß eigentlich auch, worum es geht. Und wir sind sowieso eine Familie mit starken Frauen. Und ja, ich bin auch stark und ich sehe Papa und wenn der, also es ist einfach anstrengend bei Papa. Dann muss ich immer sagen, was ich will. Dann ist da immer noch Anna, die ist lieb und nett und auch Felix und Lina, die sind ganz nett, aber ehrlich gesagt nerven die. Und außerdem machen die da ihr Vierer-Ding, sollen sie doch machen. Ja, also Papa macht das, was die wollen, weil Papa eigentlich immer das macht, was seine Frau da jetzt Anna will. Also er hat eigentlich überhaupt nichts Eigenes zu sagen. Und dann ist es so anstrengend für mich. Ich bleibe lieber bei Mama, dann ist Mama froh. Und ich, ehrlich gesagt, konzentriere mich einfach auf das, was ich will. Und da sehe ich bei Papa nicht großartig was, was mich reizt. Also wenn ich mich, ne, jetzt spreche ich wieder als Therapeutin, da merke ich eine Jugendliche, die sich auf den Weg macht, was ist denn hier eigentlich angesagt, die auch wütend ist, vielleicht rebellisch, aber in ihrem Vater keinen Leuchtturm sieht. Was soll das? Also dann sind wir genau bei dem, was du sagst. Wie kann er denn anders leben? Der macht doch, der passt sich doch nur an und macht es uns recht. Und das halte ich nicht länger als ein paar Stunden alle 4 bis 6 Wochen aus. Und ich glaube, dass Clara sich noch umgucken wird, wenn man vielleicht da was anderes gestalten, es einfach anders macht. Zuerst mal gehe ich richtig als Clara in Rebellion und sage dann, dann komme ich gar nicht mehr. Und dann, ne, und das wäre jetzt meine Empfehlung auch an David, dieses zweigleisige Fahren. Also zum einen mich wirklich auf mich besinnen und tun, so wie du das eben gesagt hast, so leben, wie ich es gerne mit Anna möchte. Und auf der anderen Seite immer offen bleiben, Angebote machen, mit Clara und Jonas im Gespräch bleiben und auch Zeiten festsetzen. Dieses Wochenende nehme ich mir Zeit für euch und ich freue mich so, wenn wir was zusammen machen. Und wenn dann kommt, nö, Papa, lass mal, dann setze ich mich als David hin und überlege mir vielleicht, was würde ich denn gerne mit meinen Kindern machen? Ich schreibe denen vielleicht einen Brief oder ich schicke denen Fotos von einem Ort, wo ich gerne mit ihnen gewesen wäre, wo ich jetzt alleine bin. Das macht neugierig. Jetzt fährt Papa alleine an die Ostsee, wo er uns zu eingeladen hat. Der ist da ganz alleine. Und der denkt jetzt die ganze Zeit an uns. Was ist das denn für ein Mann? Was macht ihr denn jetzt? Ja, und darüber in Kontakt kommen, das wäre etwas, wo man eigentlich eine universale Kraft mit dazu einlädt in diese Beziehungsgestaltung.
Ich denke, was du gesagt hast, also Anna hat uns ja geschrieben. Dennoch würde ich auch gerne auf David nochmal eingehen, weil wir haben das ja ganz häufig, dass die Väter dann so ein bisschen lost sind, aber eben keine Unterstützung suchen. Insofern glaube ich, wenn das selber nicht rauskommt im Moment, dass er sich bitte Unterstützung sucht, also sie es nur nochmal anbieten kann, dass das hilfreich sein kann, in welcher Form auch immer. Weil David im Moment sehr viel Schmerz spürt auf jeder Seite. Ich könnte mir eben auch vorstellen, dass das gar nicht so, sie wachsen zwar zu viert zusammen, aber er sieht natürlich auch immer in dieser Familie, wie sie jetzt ist, dass seine Kinder fehlen. Ja, das ist irgendwo bleibt ein Schmerz und ist ja auch immer dann so, was ja auch dazu kommt, dass er dann ja auch nicht in der Form erziehen kann oder Teil davon ist, weil er eben nicht der leibliche Vater ist, was ja auch richtig ist systemisch. So, insofern ist er immer so ein bisschen außen vor, kann zwar ein guter Kumpel sein oder Onkel oder was auch immer oder der Stiefpapa das gut machen, aber es bleibt der Schmerz. Und aus dem Schmerz heraus frei zu sein, ist wahrscheinlich schwierig. Und der Schmerz auf der anderen Seite ist auch da. Das heißt, wie werde ich diesen ganzen Schmerz los? Und
Genau.
da sich darauf zu konzentrieren und zu sagen, das ist okay, dass er da ist und ihn zu integrieren und dann eben der Leuchtturm zu werden, weil was brauchen Kinder, ist eben Führung von beiden Elternteilen. Aber Väter und gerade für Clara, wie du eben schön sagst, ja, sie kriegt jetzt dieses Modell vorgelebt, aber sie kommt jetzt auch in ein Alter, wo es häufig so ist, ich strampel mich so ein bisschen frei und ich möchte gar nicht womöglich, weil Mama ist eigentlich Nest und ich möchte selbstständig sein und ihr Vater kann ein gutes Vorbild da irgendwie sein, als jemand, der sagt, du, ich habe mein eigenes Leben, das mache ich so und du bist eben gerne eingeladen. Das heißt, hat ja nichts mit Grenzen setzen zu tun im Sinne von, du kommst nicht rein, außer du gehorchst, sondern eben, so ist das. Und ich zeige dir, wie das funktioniert. Und das wird unweigerlich dazu führen, mit Zeit gehe ich stark davon aus, dass sich das irgendwann umkehrt. Weil Kinder sind auch schlau, ja, die spüren das ja. Irgendwann finden sie heraus, was passt zu mir und was passt nicht, wo laufen Dinge eigentlich vielleicht eher schief oder nicht so richtig. Und insofern bleiben wir dabei, Angebote machen. Und was Anna angeht, ist es einfach so, Sie sagt, sie möchte sich ja eigentlich nicht zurückziehen. Sie möchte ja liebevoll sein. Sie möchte integrieren. Mein Wunsch ist jetzt natürlich, bloß da jetzt keinen Druck machen. Ich gehe davon aus, dass sie es auch nicht macht. Aber im Sinne von, das muss funktionieren. Das wäre praktisch eine nächste Baustelle für David. Ja, wenn die denn da sind, dann muss alles gut funktionieren. Ich würde sagen, mein Gefühl ist, in kleinen Schritten, konzentriert euch auf das Leben, was ihr da habt. Vielleicht kann sie David, ich will nicht sagen überzeugen, aber vielleicht können sie so zusammenwachsen, dass sie spürt, dass David auch darin seine Liebe findet, als Papa oder als Stiefpapa. Ich glaube, das wird sie auch ein gewisses Maß entlasten und ihm auch erlauben, Quality Time alleine mit den Kindern zu verbringen, dass nicht jede 2 Stunden, die da sind, unbedingt diese Familie irgendwie wieder zusammenwachsen muss. Das wird Zeit brauchen, dass sie einfach da sich entspannen und auch sie dort loslässt. Im Moment muss sie gar nichts, außer eben auch diesen beiden Kindern, wenn sie da sind, Angebote machen und versuchen es eben nicht persönlich zu nehmen, wenn sie erstmal nur zu Papa wollen, weil sie wechseln alle 4 bis 6 Wochen für ein paar Stunden. Diesen Wechsel muss man erstmal verstehen, auch im Rahmen der Kinder, was das bedeutet, dass sie eben wissen, jetzt haben wir ihn so lange nicht gesehen. Innerlich freuen wir uns vielleicht ein bisschen. Wir dürfen uns aber eigentlich gar nicht freuen. Aber die andere Familie ist da. Wir müssen uns behaupten gegenüber den anderen Teenagern und, und. Das sorgt natürlich für enorme Spannung. Und das vielleicht auch ein bisschen aufzulösen und erstmal zu sagen, die dürfen erstmal ankommen. Und wenn es die nächsten Male so ist, dann kann das vielleicht auch in Zukunft wieder zusammenwachsen.
Vielleicht noch gerade, was mir so kommt. Also gut, ich habe jetzt vorgestern eine Sitzung gehabt, wo wir so eine Projektionsleistung gemacht haben auf Hunde. Und wenn man das jetzt mal so, es gibt diese Hunde, die springen auf dem Schoß und sind ganz ruhig und sind froh, die kriegen manchmal Zückerchen und dann sagen die nichts, die braucht man überhaupt nicht zu beachten. Und es gibt die Hunde, die bellen, wenn ihnen was wichtig ist, wenn sie was wollen, wenn sie traurig, wie auch immer, ganz unterschiedliche Arten vielleicht auch, das weißt du ja alles viel besser als Hundeexperte als ich, aber ja, dieses vielleicht nur als Vergleich, dieses Bild vielleicht für David. Möchte ich ein Schoßhund sein oder möchte ich vielleicht auch jemand sein, der mitbestimmt, wohin die Familie sich entwickelt und was mir wehtut? Wie viel Raum darf ich haben? Und dann ist nämlich Integration nicht dieses, okay, ich springe auf dem Schoß und dann ist Ruhe, sondern dann muss ich, um mich zu integrieren, erstmal klar machen, wo ist mein Schmerz? Also all das, was du gesagt hast. Also nur noch mal so. Dieses Paradox, um mich zu integrieren, muss ich vielleicht erstmal richtig ausdrücken. Mein Schmerz, aber auch meine Wut vielleicht. Und das jetzt nur zum Schluss. Ich meine, das ist ein echt komplexer Fall, aber ich möchte da jetzt zumindest nochmal darauf hinweisen, weil ich das eben so angefangen habe mit den starken Frauen in der einen Familie, Eva, Clara. Und dann fällt Jonas so weg. Und Jonas ist aber der Sohn von David. Also es könnte sein, dass der jetzt hier so auch hinten übergefallen ist, weil der sich einfach schon viel auch von David abgeguckt hat, nämlich dann einfach still ist und mitmacht. Und für mich eine spannende Frage wäre jetzt, was ist eigentlich mit Felix? Ist das ein und Markus? Also sind das andere Männerbilder? Und wie wirkt das aufeinander? Das kriegen wir jetzt nicht mehr raus. Das wäre spannend.
Das wissen wir natürlich auch nicht, ob die da aneinander ecken, ob es, weil häufig ist es ja so, dass wir da Triggerpunkte haben, weil sie genau das spiegeln, was ich
Genau.
nicht habe. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich finde es sehr schön, dass du das nochmal erwähnt hast, weil im Grunde, genau wie in unserer Erzählung, kann ich mir gut vorstellen, ist es eben auch in deren Leben, dass Jonas eben gar keine Erwähnung findet. Im Sinne von, er leidet irgendwie still. Und er braucht diese männliche Bezugsperson bestimmt. Beide brauchen das, wenn wir ehrlich sind. Das kann man nicht häufig genug sagen. Auch entwicklungstechnisch ist das total wichtig, dass sie einen Papa haben. Insofern, die Energie soll bitte bei den Kindern bleiben, weil loslassen heißt nicht von den Kindern loslassen energetisch, sondern eben einfach nur dieses Kämpfen um etwas und da die Energie reinzusetzen, sondern eben auf das Neue. Insofern, ja, ist das ein sehr komplexer Fall mit vielen Fragen. Und wir hoffen mal, dass Anna einiges mitnehmen konnte für sich, einiges an Impulsen mitnehmen konnte.
Ja.
Eine Sache haben wir noch, die wir euch gerne mitgeben möchten. Und zwar haben wir uns überlegt, wir machen ja ganz viel diese Fälle, die wir eben betrachten. Und wir wissen aber, dass euch unter den Nägeln brennt, dass ihr auch spezifische Fragestellungen habt. Wie geht irgendwie das? Wie ist das spezielle Problem? Und wenn ihr gar nicht euren ganzen Fall schildern wollt, haben wir gesagt, wir sammeln mal eure Fragen. Und da möchten wir gerne zu aufrufen, dass ihr einfach einfache Fragestellungen, ich will gar keine Beispiele nehmen, aber ohne euren ganzen Fall mitzubringen, dürft ihr uns gerne per E-Mail wie immer senden. Ich schreibe das in die Shownotes nochmal rein, da könnt ihr reingucken. Und dann freuen wir uns und werden dann irgendwann in den nächsten Wochen einmal eine komplette Fragestunde machen und die ganzen Fragen hoffentlich bestmöglich beantworten.
Genau. Also
Ja.
alles Gute für Anna und David. Ich wünsche euch eine gute Begleitung, vielleicht auch von dir, Oliver. Und ja,
Und
ciao.
ganz viel Kraft. Bis dahin und Liebe. Ciao, ciao.
Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und du kannst die Inhalte für dich und deine Situation nutzen. Alle Informationen zu dieser Folge und natürlich auch zu Katharina und mir findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung und einen Kommentar für uns hinterlässt. Und wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch anderen Menschen aus deinem Umfeld helfen kann, empfehle ihn doch gerne weiter und wir machen die Welt gemeinsam zu einem besseren Ort. Du hast ein Thema für uns, das wir unbedingt im Podcast besprechen sollten, dann schreib mich gerne an unter post@oliver-panzau.com und schildere mir deine Situation und ich melde mich bei dir. Dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder Abend und denk immer daran, du bist nicht allein. Seid neugierig, sprecht über eure Bedürfnisse, seid geduldig und gestaltet euer Familienleben gemeinsam. Viel Spaß beim Umsetzen.